Kulturpessimisten Folge 27. Ich begrüße im virtuellen Podcast-Studio bei den Kulturpessimisten Productions den Erik. Hallo Erik.
Moin moin.
Und natürlich auch wieder mit von der Partie der Stefan. Hallo Stefan.
Servus.
Wir haben heute eine sehr schöne Sendung für euch vorbereitet, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir haben gleich Feedback. Erik, was haben wir denn für Feedback bekommen?
Da habe ich doch jetzt nicht nachgeguckt.
Also, du hast es reingeschrieben ins Trello. Jetzt hast du hier meinen schönen Einstieg versaut. Der Lars hat, wir haben ja über Fargo gesprochen, über die neue Staffel von Fargo. Und er hat uns in dem Zuge den Film Kumiko the Treasure Hunter ans Herz gelegt, in dem er auch in seinem eigenen Podcast der Speckshow geredet hat. Und das ist anscheinend ein sehr lustiger Film.
In welchem Zusammenhang war das jetzt gerade nochmal?
Mit Fargo. Ich muss gerade total unvorbereitet. Das ist auch schon Counter-Podcast gewesen. Genau. Die Grundidee des Films ist, dass eine Japanerin glaubt, die Ereignisse im Film Fargo wären real. Dabei spielt Kumiko the Treasure Hunterin mit vielen Klischees wie dem Based on a True Story und so weiter.
Ja, klingt nett.
Der Clou ist, Kumiko basiert tatsächlich auf wahren Ereignissen, was jedoch nicht auf Fargo zutrifft. Genau, das ist die Prämisse des Films.
Quasi so Trueception.
Genau, Trueception. Also wir empfehlen den Film Kumiko the Treasure Hunter und natürlich auch die entsprechende Speckschau-Folge dazu. Das ist nämlich die Folge 49.
Ich fand ja auch das Feedback, was du neulich noch von YouTube vorgelesen hattest, nett.
Dummschwätzer, einfach nur ins Kommentarfeld geschrieben. Das sind die YouTube-Dinger, die Kommentare, die man bei YouTube zu erwarten kann. Das ist natürlich Premium.
Ja. Vor allem, wenn man mit Huxilla oder über Axel Stoll oder beides redet.
Ja, natürlich. Ich kriege gerade rangetragen, ich sollte mich auf Skype mal ein kleines bisschen runterdrehen, weil ich wohl ein Stück zu laut bin. Was ich hier gerade nicht machen kann.
Für mich nicht.
Seltsam.
Wer trägt dir denn das an?
Andere Chat. Ich habe da jetzt einfach gerade mal unseren Streaming-Link reingeworfen.
Ah, okay, dein Arbeitschat sozusagen.
Nee, ist wieder ein anderer.
Ihr könnt doch mal in den Irk-Chat kommen. Kommt doch mal in den Irk-Chat.
Jetzt hier keine Live-Geschichten. Aber dann bin ich nicht im richtigen Irk-Chat.
Der Christoph ist angeblich ein Stück zu leise. Aber egal. Das lassen wir jetzt so.
Was? Nein.
We are doing it live.
Ja, ich bin immer etwas leise. Ich rede jetzt ein bisschen lauter. Genau. Und eine zweite Nachreichung. Ich glaube, da ist der Erik jetzt so vorbereitet. Erik, welches freudige Ereignis erwartet uns denn?
Ja, im Dezember steht ja wieder, wie immer, der Kongress an. Und da gibt's jetzt Karten dafür. Die könnt ihr euch jetzt besorgen auf, ja, keine Ahnung, URL habe ich jetzt nicht im Kopf.
Ich glaube, Event Sekunde steht natürlich alles in den Shownotes. Genau, tickets.events.ccc.de.
Und da gibt es wieder natürlich unterschiedliche Preiskategorien. Ihr könnt das Standardticket für 90 Euro bekommen, aber ihr könnt auch mehr quasi bezahlen, wenn ihr den Kongress etwas supporten wollt.
Ja, ich glaube, es gibt einen Supporter 110 für 110 Euro und dann geht es so Supporter 130, 130 Euro und so weiter. Ich glaube, ihr könnt bis 900 Euro zahlen, wenn ihr irgendwie so eine Firma habt, die euch solchen Spaß finanziert.
Ja, es gibt halt noch Silver Premium und Gold Premium und solche Späße.
Genau. Und da kriegt man dann was?
Da nichts. Das ist einfach, damit man den Kongress unterstützt. Also,
cool.
Ich glaube, 90 Euro ist gerade unter der Grenze, dass es sich rentiert. Und ich glaube, ab 110 geht's dann los, also wenn du 110 Euro für den Kongress zahlst, dann zahlst du so viel, dass der Kongress sich damit finanzieren würde.
Und wenn du dann mehr zahlst, fängst du dann quasi die Leute mit ab, die nur weniger bezahlen.
Genau, es gibt ja dann noch dieses Up-and-Coming-Ticket, was 25 Euro kostet und für Leute unter 18 zur Verfügung steht. Und dann gibt's noch so ein Friends-Ticket, also wenn du irgendwie sagst, ja, ich bin ein armer Waise und ich habe nur ein Bein. Also du musst ja halt irgendwie eine Begründung angeben, warum du dich dafür qualifizierst, warum du kostenlos zum Kongress fährst. Und dann gibt es auch so Friends-Tickets.
Cool.
Und genau, die Leute, die halt mehr zahlen, finanzieren halt die Leute, die nicht so viel zahlen können.
Finde ich eine schöne Einrichtung.
Ja. Und genau, ich habe mir jetzt
Die Freakshow hat halt zum Beispiel zu den Supporter-Tickets schon mal erklärt, dass man das dann eher bei den Firmen durchkriegen würde, wenn das etwas mehr kostet. Dass das dann glaubhafter ist, dass das irgendwie wirklich ein Bildungskongress und so weiter ist.
Ja, im Endeffekt ist es dann so, dass es bei denen wahrscheinlich dann auf der Steuererklärung irgendwo auftaucht und dann ist das halt ein Posten und ey, wir haben unsere Leute auf irgendeinen Kongress geschickt, damit die da was lernen. Was haben sie gelernt?
Lockpicken
und Hacken.
Es ist auch sehr schön, dass, ich glaube, der Dennis war es, wo dann die Preise des, glaube letztes Jahr nochmal angezogen wurde und er kauft sich immer irgendwie das teuerste, das Goldpremium. Und dann war in der Finanzabteilung dann schon so, ja, muss es denn so teuer sein? Und dann meinte Dennis einfach nur mit der Begründung, alles, was ich bei euch anwende, damit ihr Profit macht, das weiß ich vom Kongress und vom CCC und dann hat das durchbekommen.
Ja.
Also.
Ja, klar, ich meine, im Endeffekt ist es ja nicht nur quasi, ja, eben die Vorträge und das ganze Zeug, die ich mir trotzdem dieses Jahr wieder live angucken werde, aber eben, ja, live.
Vom Bett aus.
Vom Bett, vielleicht von einem Schreibtisch aus, ich weiß es noch nicht. Aber jedenfalls werde ich mir trotzdem die Videostreams wieder reinziehen. Aber ja, das Entscheidende eigentlich am Kongress ist ja eher das, was dann neben den Bühnen und neben den Vorträgen dann quasi passiert, dass man sich halt mit Leuten unterhält und die dann irgendwas machen oder eben das interessant finden, was man selber macht. Also.
Ja, und falls ihr euch noch überlegt, ob ihr denn zum Kongress fahren solltet oder nicht und da noch nicht so richtig entschlossen seid, könnt ihr euch ja mal unsere beiden Folgen von so vor knapp vor einem Jahr anhören. Die 31C3-Sendung und die folgende. Da haben wir so ein bisschen
noch ein Hotelzimmer.
Erfahrungsberichte geschildert.
Ja, na, das muss ich auch noch absägen.
Ja, ich konnte heute dieses Jahr sogar Geld am Zugticket sparen, da ich so viele Bonuspunkte über die letzten 2 Jahre gesammelt habe, dass ich mir eine Freifahrt davon leisten konnte.
Gibt's bei der Bahn jetzt Bonusmeilen?
Gibt schon lange Bahnbonusprogramm. Also mindestens 2-3 Jahre. Und da kriegst du ab 1000, also ich glaube pro Euro kriegt man einen Punkt oder sowas. Und ab 1000 Punkte gibt's dann eine Freifahrt zweiter Klasse. Und ab, ich hatte nicht ganz 1500, sonst hätte ich mir auch noch die Rückfahrt kaufen können. Aber da ich eine Bankfahrt 50 habe, ja.
Freifahrt dann deutschlandweit oder?
Ja, deutschlandweit. Muss mindestens eine IC oder ICE-Strecke beinhalten. Und ja, und man kann nicht alle, also ich hatte jetzt nicht die freie Auswahl bei der Fahrt, ich konnte nur bestimmte Zugstrecken wählen, wahrscheinlich wollen sie damit die wegkriegen, die halt etwas leerer sind, aber dann fahre ich jetzt halt um 7 statt um 9 und bin halt 2 Stunden früher da, ist ja auch nicht schlimm. Es wird gefragt im Chat, ob es einen M3U-Link gibt, was ist denn ein M3U-Link?
M3U ist MP3-Playlist.
Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man sowas generiert. Kann man nicht den Streamlink einfach in VLC reinwerfen?
Ja, das Ding ist halt, dass ein M3U im Endeffekt nichts anderes ist als eine Playlist, die dann quasi den Streamlink enthält. Also gut, wenn man sich das wegspeichern will.
Ja, der Streamlink ist immer der gleiche. stream.die-kulturpessimisten.de. Okay, es geht nicht. Ich werde das bis zur nächsten Folge recherchieren, aber jetzt kann ich damit nicht dienen. Und wir wollen jetzt auch gar nicht so viel auf Live-Sachen eingehen, wenn es keine wirklichen Fragen sind, sondern gehen gleich zum Hauptthema über, das diesmal wieder mal James Bond ist, aber diesmal der aktuelle Film Spectre, den Erik und ich gesehen haben. Der Stefan hatte aus terminlichen Gründen keine Zeit. Aber er hat schon gesagt, dass er vor Spoilern keine Angst hat und deswegen können wir frei und freizügig über diesen Film reden. Aber wie immer gibt es natürlich einen spoilerfreien Teil für die Leute, die sich den Film erst noch auf unsere Empfehlung hin anschauen wollen, was diesmal wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. So viel kann ich vorwegnehmen.
Ich will euch dann einfach beim Spoilerteil wegdrehen und Unsinn reden. Also quasi das, was ich sonst auch mache.
Okay.
Du spoilerst jetzt quasi schon unser Urteil vom spoilerfreien Teil. Inception-Spoilerung.
Wir können jetzt nicht auf alle Rücksicht nehmen, auf alle Spoiler-Stufen. Ja, es ist der vierte Film mit Daniel Craig als James Bond. Und wie heißt er? Christoph
Waltz.
Ich hatte jetzt Christoph Maria Herbst im Kopf, aber das wäre sehr lustig gewesen.
Das wäre tatsächlich lustig.
Christoph Waltz spielt den Antagonisten, so viel kann man vielleicht schon mal verraten. Und ja, was kann man jetzt spoilerfrei dazu sagen? Ich fand ihn etwas enttäuschend. Die Anfangsszene, also es gibt ja immer so eine Anfangsszene, was nichts mit der Handlung zu tun hat, die fand ich extrem gut. Die war sehr, sehr gut inszeniert, sehr, sehr packend. Und ich hatte da wirklich so das Gefühl, so als dann als das Intro dann kam, so wirklich so, dass ich erleichtert war, dass die Szene vorbei war, weil sie so wirklich so anstrengend zu schauen war, also in einem guten Sinne, weil sie einfach so gut gemacht war.
Sie fängt sehr ja schön auch gemacht. Super gut an. Sie fängt ja auch super gut an mit diesem Fest, wo sie da sind. Das sind einfach ein paar tolle optische Eindrücke gewesen. Und ich glaube, das fängt mit einem ziemlich langen One-Shot an, oder? Also ich habe zumindest mich daran zu erinnern, dass es ziemlich lange gedauert hat, bis der erste Schnitt dann wirklich kam.
Ah ja, genau. Es war so ein gefühlter One-Shot. Ich nehme an, dass wir da ein bisschen getrickst haben. Aber es gab halt einen langen Shot, der wirklich von wir tauchen in die Szene ein, bis James Bond geht in die Action, wirklich ein langer Shot war. Und das war sehr schön gemacht. Und auch das, was danach kommt, war einfach ganz toll. Aber was dann weiter in dem Film passiert, hat mich einfach nur enttäuscht zurückgelassen. Christoph Waltz fand ich wirklich die größte Enttäuschung dieses Filmes, weil er im Grunde nur das gemacht hat, was er auch schon bei Inglourious Basterds oder Django Unchained gemacht hat. Also er hat im Grunde den gleichen Charakter nochmal gespielt. Also gerade wenn man ihn gegen Hans Lander vergleicht, ist das im Grunde die gleiche Person, nur ein bisschen fader, würde ich sagen. Ja, Erik, wie waren deine Eindrücke jetzt speziell von Christoph Waltz?
Ja, also das war schon ein bisschen, ja, komisch. Also da hat man schon Bond-Villains gesehen, die mehr Profil hatten auf alle Fälle. Das war alles so, ja, glatt gebügelt und langweilig irgendwie. Ja, hat man ja nicht also sehr viel gesehen, was noch neu war irgendwie oder was man noch nie davor gesehen hätte.
Gerade gegen Javier Bardem im letzten Film war Christoph Waltz jetzt kein Vergleich dazu, obwohl er ja ein sehr, sehr guter Schauspieler ist. Also er hat nicht schlecht geschauspielert, aber das ist ja vielleicht so ein bisschen die Gefahr, dass er jetzt sich nicht mal neu erfindet, sondern einfach nur das macht, was er kann. Vielleicht auch, weil die Regisseure ihn dann sagen, okay, mach das, was du schon immer machst und nichts Neues sehen wollen, weil sie eine ganz spezielle Idee haben von dem, was Christoph Waltz macht. Aber er hat einfach nichts mehr Neues zu bieten.
Finde ich immer ziemlich schade, wenn dann solche Schauspieler, die eben auch wirklich was können, also wirklich großartige Schauspieler, und ich denke, Christoph Waltz ist da einer davon, dann immer so auf eine Rolle dann am Ende festgetackert werden, die sie dann irgendwie bis ans Lebensende spielen. Ja. So Luke Skywalker oder...
Naja, ist, also hier, wie heißt unser Luke Skywalker? Ich hab's mit den Namen nicht. Wie heißt der Schauspieler?
Mark Hamill.
Mark Hamill, der hat ja dann nochmal einen Dreh gemacht und dann sehr viel den Joker gespielt bei Batman.
Als Voice Actor, ne?
Ja, als Voice Actor in der Animated Series und dann auch in den Spielen, die jetzt sehr gut waren. Und er hat auch bei der originalen Flash-Serie den Trickster gespielt, also im Grunde der Joker von DC.
Ja, ah, okay. Ja, das Ding ist halt, ja, den hast du halt irgendwie die ganze, also sehr, sehr lange in irgendwelchen Computerspielen noch gesehen, aber da war es halt auch meistens immer irgendwelche Science-Fiction-Kram wie, ach, wie hieß es denn noch? Wing Commander und solche Geschichten.
Übrigens, ja, aber er hat dann in diesen Joker- und Trickster-Sachen nochmal eine andere Seite von sich gezeigt.
Was sehr schön ist. Ich meine, ich glaube schon, dass der auch mehr kann als nur eben Luke Skywalker sein.
Was mir beim Schauen des Films auf alle Fälle aufgefallen ist, ist, dass sie irgendwie keinen einheitlichen Ton irgendwie gefunden haben. Das hat mich schon mal ziemlich geärgert irgendwie. Das ging irgendwie immer so wüst hoch und runter. Dann waren wieder stille Szenen dabei und wo man denkt, jetzt könnte es mal etwas dialoggetragener werden. Und gerade wo wahrscheinlich, oh, jetzt wird es aber zu lang dialoggetragen, wird eben wieder die nächste Action-Szene quasi direkt aufs Auge gedrückt und so weiter. Das fand ich ein bisschen komisch.
Also kein wirklich schönes Pacing.
Ja, es war irgendwie sehr, sehr komisch. Es gab auch nicht so den. Es wird auch nie ganz klar, was jetzt Christoph Waltz Plan war. also World Domination, Weltbeherrschung kannst du ja heute nicht mehr ernsthaft verkaufen, also außer du machst eine Satire. Du musst ja irgendwas anderes machen. Und es gab so einen Hintergrundplan von Totalüberwachung, ohne zu viel zu verraten, aber das war so 0815 und so langweilig inszeniert, dass man da
jetzt irgendwie nicht Thomas de Maizière machen können.
Genau, das war wirklich so ein Thomas de Maizière Allmachtsfantasie, was da gezeigt wurde. Ja. Wieder mit dem sehr schönen Schauspieler, das war der Moriarty aus der Sherlock Holmes Serie, wie heißt er?
Also wenn du dich mit dem Namen nicht auskennst, dann
ich habe keinen Namen im Kopf. Den Andrew Scott, genau. Der spielt C. Es geht darum, dass die, ich verrate noch nicht zu viel, er spielt so einen Nebenbösewicht. Und das kann er ja eigentlich sehr gut, aber es war irgendwie alles, also ich glaube einfach nicht, dass es die Schauspieler waren, die da nichts geleistet haben, weil das sind allesamt extrem gute Schauspieler. Ralph Fiennes, der M spielt, Naomi Harris, die mich auch von ihrer Rolle sehr überzeugt hat. Also die war vielleicht die einzige, die mir gefallen hat, weil sie M nochmal so einen neuen Dreh gegeben hat, auch schon im letzten Film, aber jetzt noch ein bisschen mehr, dass M nicht nur die Sekretärin ist, dass Moneypenny nicht nur die Sekretärin ist, die bei M im Vorzimmer sitzt, sondern auch rausgeht und irgendwie Action hat und einfach so ein bisschen der Eye in the Sky ist für James Bond. Hm.
Zum Beispiel hat mich auch noch extrem enttäuscht die Rolle von Dave Bautista, nachdem er
Guardians of the Galaxy, oder?
Bei den Guardians of the Galaxy genau so eine super Rolle gespielt hat und die echt gut geschrieben war, war das ja einfach eine Enttäuschung.
Das stimmt. Man hat hier wirklich versucht, den Beißer nochmal wiederzubeleben. Und der kam auch wirklich nur in einer Rolle vor, also wirklich einer großen Kampfszene vor oder zwei großen Kampfszenen vor und war dann auch weg. Und hatte einfach auch nicht diese Einzigartigkeit vom Beißer. Also er hatte nicht irgendwie ein Eisengebiss oder sowas.
Ja, da fehlt halt irgendwie so ein bisschen dann wahrscheinlich der Charme von der alten Figur, wenn er dann wirklich dann einfach noch so verheizt wird. Schade.
Ja. Generell, was du in deinem Letterboxd-Bewertung geschrieben hast, das trifft schon alles zu, dass sie tolle Schauspieler haben und tolle Locations, wo sie gedreht haben und sie machen da nichts draus.
Ja, und auch, dass James Bond wieder zu so einem Superhelden verkommt. Also, es war ja so ein bisschen der Dreh von Daniel Craig, dass er der verwundbare, der verletzliche James Bond ist, der auch angeschossen wird, der blutet und nicht dieser allglatte James Bond, den Pierce Brosnan gezeigt hatte. Und jetzt ist es komplett andersrum. Also er überlebt einfach Dinge scheinbar allein durch reine Willenskraft.
Ja, jetzt ist er einfach der überstarke Bond, an dem alles abperlt. Und ja,
genau.
Wahrscheinlich wird es also wirklich Zeit für einen neuen.
Der macht wohl Physik. Magie.
Genau.
Physik durch Wollen.
Ja, das ist wirklich Magie bei dem. Er hat ja auch im Vorfeld gesagt, dass er irgendwie wirklich keine Lust mehr hat auf James Bond und am liebsten aus seinem Vertrag raus möchte. Aber er macht jetzt wahrscheinlich noch einen Film und danach ist sein Vertrag dann zu Ende. Und diese Idee, dass Idris Elba den nächsten James Bond spielt, die gefällt mir immer mehr. Also der ist wirklich nicht nur, weil er jetzt schwarz ist und weil das was Neues wäre, sondern allein von der Figur. Also was ein Luther zeigt, das reicht schon allein für einen James Bond.
Oh ja.
Ich muss die Namen immer erst irgendwie googeln, die du hier um dich rumwirfst.
Was ich bemerkenswert in dem Sinne von für mich gut fand an dem Film, war, dass er ziemlich viele Sachen von den vorhergehenden Bonds wieder aufgreift, von den drei der vorigen Craig Bonds und da auch ein paar Zöpfe mal zu Ende bringt, gefühlt.
Also das hat mich am meisten gestört von der Handlung des Filmes, dass man da jetzt mit Brechen und Biegen versucht, eine Verbindung zwischen den drei vorhergehenden Bond-Filmen zu schaffen, indem man dann Fotos irgendwie aufhängt und irgendwie ständig die Namen erwähnt. Das war ja in den vorhergehenden Bonds gar nicht so angelegt. Und auf einmal wird es da so auf den Film draufgefropft. Das war sehr ungeschickt gemacht, würde ich sagen.
Und ja, es war ungeschickt gemacht, aber ich konnte die Intention schon verstehen. Zum Beispiel nach gerade bei Ein Quantum Trost war ja sehr viel offen geblieben und
ja,
was da noch eine Auflösung gehabt hat, aber es war halt nicht gerade die beste Auflösung. Das war eher so das Lost-Ende-Auflösung.
Ja, Quantum Trost ist tatsächlich der einzige, den ich nicht gesehen habe, weil der so schlechte Bewertungen hatte. Was noch nicht die Zeit war, wo ich jeden Film gesehen habe. Ja. Also ich würde zum spoilerfreien Teil nicht mehr viel darüber verlieren wollen. Es war einfach ein sehr mittelmäßiger Film. Es war ein guter Actionfilm. Und wenn es kein James-Bond-Film gewesen wäre, sondern ein Daniel Craig-Agentenfilm, dann hätte ich den wahrscheinlich auch besser bewertet, aber dadurch, dass er so ein hohes, eine so hohe Erwartung hat, einfach dadurch, dass es James Bond ist, ist der einfach seinen Erwartungen hinterhergeblieben und ist wirklich schade. Es muss wahrscheinlich wieder was Neues her, weil Daniel Craig, der wird sich jetzt nicht nochmal groß ändern. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das weitergehen soll. Also ich finde einfach, es sollte wieder einen ganz neuen Wechsel geben bei James Bond.
Davor hatte ich ja schon so ein bisschen gedacht, das Bond-Lied ist aber ganz schön belanglos und langweilig und nicht wirklich angebracht. Aber jetzt, nachdem ich den Film geschaut habe, ist es genau das richtige Lied für den Film. Belanglos und langweilig und ja.
Ja. Also also ich will gar nicht sagen, dass das an den Schauspielern liegt. Also Daniel Craig ist ein sehr schöner Schauspieler und sehr gut und meinetwegen können auch die ganzen anderen bleiben. Also Ralph Fien als M macht das sehr gut. Der hat so ein bisschen wieder den Stil von den alten M's, bevor es Judi Dench wurde. Naomi Harris soll auf jeden Fall bleiben. Die ist sehr, sehr gut in ihrer Rolle. Und Ben Whishaw als Q ist auch sehr gut. Also der passt einfach zeitlich dazu. Ist einfach nicht mehr zeitgemäß, dass so ein Technik-Freak einfach ein alter Mann ist, sondern das sind ja jetzt eher junge Leute. Und gerade Q und Naomi Harris und Ben Whishaw waren wirklich die Highlights dieses Films, schauspielerisch gesehen.
Jetzt kann ich von der Handlung meine These von Anfang, vor ein paar Folgen wieder aufbringen, dass wenn man dieses Jahr einen guten Bond-Film sehen will, man eigentlich eher den Mission Impossible-Film sehen will. Weil der hat dagegen jetzt einfach gewonnen.
Ja, ich hatte ein leichtes Spiel, aber ich würde sagen, dass Mission Impossible Rogue Nation wirklich der bessere Bond dieses Jahr ist.
Der hat auch mehr von diesen Agenten-Ideen wirklich drin, wo sie dann sich irgendwo reinschleichen müssen und aufpassen müssen, dass sie nicht entdeckt werden von irgendwelchen Überwachungssystemen. Und das hat bei dem Bond halt wieder total gefehlt.
Ja. Ja. Genau, schaut euch Rogue Nation an und Spectre wird wahrscheinlich in einem Jahr irgendwie bei ProSieben laufen und dann könnt ihr den auch noch anschauen. Wir beenden damit den Spoiler-Teil und kommen so ein bisschen in den spoilerigeren Teil. Die Anfangsszene, jetzt nochmal von vorne anzufangen, war extrem geil. Dieser Helikopter, mit diesem Helikopterkampf über den Leuten drüber, wie man immer. Also man hatte, also es war natürlich irgendwie CGI und alles mögliche, aber wirklich Angst um diese Leute da unten gehabt, dass sie da durch diese Masse fliegen und es waren auch so viele kreative Komparsen, also diese ganze Anfangsszene war sehr gut.
Ja, das ganze Ding mit den Fest der Toten und wie die Leute schon ausgesehen haben und diesen riesen Skeletten, die da noch durchgegangen sind und alles mögliche, das war einfach ein Fest für die Augen.
Kurze Frage zum Thema Helikopter, in irgendwelchen Filmen sind sie gelandet?
Er hat den Bösewicht rausgeworfen und den Pilot auch und ist dann weggeflogen.
Ja, er hat quasi den Helikopter gehijackt.
Ja, okay, genau. Also eigentlich ja Helikopter in den meisten Filmen dafür da sind, um abzustürzen.
Nein, er hat ihn gelandet, ich glaube aber offscreen sogar. Und es war halt eine ganz lange Szene, wo dann der Helikopter mehrere Loopings gemacht hat und dann immer kurz vor der Menge irgendwie hochgekriegt hat und dann schießen sie halt um sich herum und dann sieht man halt, wie nach und nach die Leute in Panik von diesem Platz wegrennen. Und es ist eine so gut gemachte Massenszene auch für einen Film, der eigentlich keine Massenszene hat, weil es ja alles Computer ist. Da habe ich wirklich schon hohe Erwartungen an den Film gehabt, aber ich habe schon davor ein bisschen mich durchgelesen, wusste, dass diese Anfangsszene weit über dem Standard des restlichen Films sein wird. Ja. Aber trotzdem war sie sehr gut. Also man kann sich auch nur die ersten 10 Minuten dieses Films anschauen und ist schon sehr gut bedient.
Auch diese ganze Sache mit dem Jahr, wo er den Aufzug hochgeht und dann, wie er es wirklich orchestriert ist, wie er dann über das Dach läuft und dann verschiedene Dinge einfach als Treppen nimmt und sich bis zu dem Fenster stilvoll vorarbeitet. Und ja, das ist einfach noch hohe Kunst, wie sie das gemacht haben.
Genau. Dann ist ja, wie geht's weiter nach dem Intro?
So beeindruckend genau. War der Film.
Es ist so, dass er dann irgendwie eine Nachricht von M bekommt, also Judi Dench, der alten M, die nach ihrem Tod irgendwie so diese, kennt man ja dieses Klischee, nach meinem Tod soll diese Nachricht an diese und diese Person geschickt werden. Und wenn sie das sehen, Bond, ist mir etwas zugestoßen. Und sie hat dann nur gesagt, gehen Sie dorthin, töten Sie diesen Mann und besuchen Sie seine Beerdigung. Und so zieht sie halt diese ganze Geschichte in Gang und er tötet diesen Mann und auf der Beerdigung trifft er dann Monica Bellucci, also ich weiß nicht mehr, wie ihre Rolle hieß, das bisher älteste Bond-Girl mit 50 Jahren. Wisst ihr, wer es davor war?
Ich glaube, das hatten wir im letzten Podcast doch irgendwie schon mal mit durch, ne?
Ja, Honor Blackman in Goldfinger mit 39 Jahren. Und die war leider nur sehr, sehr kurz im Film zu sehen, was ich schade fand. Sie ist eine sehr gute Schauspielerin.
Ja, das wirkt auch wieder ein bisschen verschenkt.
Ja, und dann kommt eine der wenigen guten Szenen des restlichen Films, nämlich die Szene, wo das Treffen stattfindet. Also dieses, es ist fast schon klischeehaft, aber es wirkt so ein bisschen erinnert an diese alten Set-Designs von, Ken Adams, der diese großen Sets früher designt hat bei James Bond. Und so wirkt diese Szene ein bisschen. Das ist ein langer Tisch, die Leute sitzen so ein bisschen im schummrig Dunkeln und sie besprechen so, ja, wir treiben die AIDS-Medikamente hoch und Kinderarbeit und Drogenhandel. Also es ist wirklich, wie man sich Spectre als Verbrechensorganisation vorstellt. Und dann kommt halt das erste Mal Christoph Waltz, er heißt da noch Hans Oberhauser, tritt auf und man sieht ihn nur, die ganze Zeit ist sein Gesicht im Dunkeln und er spricht dann irgendwie und dann wird, es tritt ja Javier Bardem, Dave Bautista auf und tötet gleich einen anderen und dann kommt diese Szene, wo er dann zu erkennen gibt, dass er ganze Zeit weiß, dass James Bond ihn beobachtet hat und dann sieht man das erste Mal sein Gesicht und er sagt so Kuckuck. Und es ist so typisch Christoph Waltz, aber in dem Moment noch sehr gut und einfach eine sehr gut gemachte Szene. Ja, würde ich hier herausheben.
Ja, das ist gut gemacht in der ganzen Szene und auch dieses Subtile zum Teil.
Ja. Es tritt dann noch ein zweites Bond-Girl, also er trifft dann einen alten Bösewicht aus Quantum of Solace wieder, Mr. White.
Genau, Mr. Oder? White.
Genau, der irgendwie dann sagt, okay, ich helfe Ihnen, aber Sie müssen meine Tochter beschützen. Also da wird so ein Rückgriff auf den vorletzten Bond-Film getrieben, um das zweite Bond-Girl oder das Haupt-Bond-Girl dieses Filmes einzuführen, nämlich Lea Seydoux. Die Tochter von Mr. White spielt und in einer Klinik in den Bergen sich mehr oder weniger versteckt und dort als Doktorin arbeitet und sie müssen dann vor den Bösewichtern fliehen und sie wird dann gekidnappt und James Bond verfolgt sie in einem Flugzeug und es gibt eine wilde Verfolgungsjagd zwischen Flugzeug und Land Rover, was damit endet, dass das Flugzeug nach und nach zerlegt wird.
Dann durch eine Alpenhütte durchgerauscht wird.
Ja, das war sehr nett. Und dann begeben sie sich auf so eine Art Schnitzeljagd. Ich erzähle es hier so nach, damit der Stefan auch was versteht. Dann begeben sie sich so auf eine Art Schnitzeljagd nach Tangier. Also nach Marokko, wo sie dann den nächsten Hinweis finden. Also es geht dann halt immer weiter und irgendwann sind sie dann im Geheimversteck von Hans Oberhauser und er gibt sich dann als Blofeld zu erkennen und sie kommen dann entkommen und das ist halt das große Finale. Also es ist alles so sehr, sehr, sehr straightforward. Also es geht ziemlich schnell voran. Es gibt irgendwie keine Nebenhandlungen oder Rückgriffe. Die einzige Nebenhandlung ist die Geschichte, dass Andrew Scott als C die M, also die Doppel-Null-Abteilung auflösen möchte. Und er sagt also diese Doppel-Null-Agenten, dass wir da wirklich Menschen hinschicken, das ist total veraltet. Diese ganzen Ermordungen, das können auch Drohnen für uns übernehmen. Und er möchte halt so ein Netzwerk von totaler Überwachung aufstellen, ja, wo mehrere Geheimdienste zusammenarbeiten. Es gibt dann die, glaube ich, Seven Eyes, also in Anlehnung als sie an die Five Eyes, die es ja schon gibt. Nine Eyes, genau. Die Five Eyes gibt's ja wirklich. Und der große Plan ist dann, eine große Zentrale in London zu haben, wo alle Informationen von 9 Geheimdiensten überall auf der Welt zusammenlaufen und faktisch totale Überwachung stattfindet. Ja, und natürlich ist,
ja wirklich, ist... Das ist ja wirklich ist, der wichtige Subplot.
Genau, und natürlich ist sie nur ein Handlanger von Hans Oberhauser, also Blofeld, und ist echt ein sehr persönlicher Racheplan, weil stellt sich dann heraus, dass James Bond seine Eltern ja verloren hat und dann vom Vater von Hans Oberhauser quasi adoptiert wird. Und ja, und dann stirbt er und man findet heraus, dass Hans Oberhauser ihn umgebracht hat, weil er neidisch auf James Bond war, dass irgendwie sein Vater da ihm weggenommen hat. Und der ganze Plan geht echt nur darum, sich an James Bond zu rächen. Und das allein ist schon so Schwachsinn. Also, dass es so einfach nur ein ganz doofer Racheplan war und nicht irgendwie was, wir bauen eine Basis auf dem Mond und starten dort eine neue Rasse, sondern einfach so langweilig und so banal für einen James Bond-Film, dass man am Schluss einfach enttäuscht ist.
Ja, und du warst ja gerade so ein bisschen den Weg nachgezeichnet, wo sie so langsam auf die Schliche kommen. Und da ist ja zum Beispiel diese eine Szene in dem Zug, die da relativ lang ist. Was für mich auch nochmal so ein Paradebeispiel dafür ist, dass sie den Ton nicht so richtig gefunden haben. Weil wo sie dann in stilvollen Kleidungen da in diesem fast schon Orient-Express anmutenden Zug sitzen in dem Abteil und sich dann Drinks bestellen, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt kommt erstmal eine ruhigere Dialogsequenz, wo es einfach schön aussieht und dann kommt direkt in der nächsten Sekunde wieder einer reingestolpert und es muss wieder eine Action-Sequenz draus werden. Und naja, das fand ich alles ein bisschen... Weiß ich nicht, ob das alles sein musste.
Ja. Also ich würde jetzt sagen, das ist halt einfach ein mittelmäßiger James Bond. Es gibt noch eine Szene, die ich wahnsinnig aufgeregt hat. Am Schluss, wo er aus dem Gebäude springen muss mit Lea Seydoux und irgendwie die Bombe in 5 Sekunden explodiert und er einfach runterspringt und magischerweise von irgendeinem Netz aufgefangen wird aus dem 20. Stock.
Zumindest hat man das wenigstens davor schon gesehen und er hat es auch schon
examiniert. Ja, aber es ist trotzdem also auch selbst für einen James Bond-Film ist es einfach Schwachsinn gewesen.
Ja.
Also war es dann so ein bisschen so wie das Stirb langsam Ding sie mit dem Feuerwehrschlauch so von der Explosion wegspringend und
was für ein Feuerwehrschlauch?
Achso, hast du vielleicht, na gut, dann hast du den Film noch nicht gesehen. Stirb langsam 1.
Den kenne ich natürlich.
Den kennst du natürlich und dann kennst du natürlich auch das Ende, wo dann eben der Hauptdarsteller quasi vor der Bombe wegspringend sich noch schnell einen Feuerwehrschlauch schnappt und den sich um irgendwie, glaube ich, einen Bauch bindet, dann quasi so vor der Explosion von einem Hochhaus wegspringt und dann, ja, unten wieder reinschwingt und solche Geschichten.
Ja. Also kommen wir zum Schluss zum James Bond-Thema. Es ist einfach kein guter James Bond und dann schaut man sich lieber nochmal Goldfinger an, bevor man dauernd ins Kino geht. Lohnt sich, also für ein Kinoereignis lohnt sich vielleicht die ersten 10 Minuten, aber dann auch nicht.
Ja, wobei, für mich war es der zweitschlechteste Craig Bond.
Krass. Wobei man ja sagen muss, dass, glaube ich, sich Goldfinger nochmal anzugucken, jetzt ungefähr genauso viel kostet wie eine Kinokarte, ne?
Warum?
Ja, also wenn du den jetzt irgendwie käuflich erwerben willst, dann bezahlst du doch auch deine 10 Euro rum, also.
Das kann sein, ich schaue es mal gerade nach.
Ja, ja, so iTunes, so, sind so iTunes, Amazon und so, hatten wir ja beim letzten Podcast da schon gehabt und ja, du bezahlst halt da überall deine 10 Euro für den Film.
Ja, ja, Blu-ray 8,99. Ja.
Es ist tatsächlich immer noch so, dass das physische Datenträger immer noch billiger sind als irgendwelche Sachen im Internet.
Hm. Ja, das ist halt, weil das Internet ja noch so neu ist und du musst ja verstehen, das sind ja Spezialdienste auch.
Ja klar, und ich meine, das wird ja sowieso nicht besser dadurch, dass jetzt ja Netzneutralität weg ist und du dann quasi dann extra bezahlen musst, dass
dein Stream schnell geht. Nein, Stefan, du verstehst das nicht. Die Netzneutralität wurde ja jetzt erst eingeführt. Und die Neutralität ist so neutral, dass sie bestimmte Dienste bevorzugt.
Ja, es gibt Dienste, die sind neutraler als andere.
Genau.
Genau.
Ja, und das ist natürlich alles nur für die Krankenhäuser, die sich wichtige Krankenakten schnell hin und her schicken müssen. Die bestimmt diverse
Telemedizin.
Telemedizin. Ja, genau. Das war's.
Und 4K Telemedizin.
Nochmal kurz zu dem ganzen Metathema, was über dem Bond lag, mit dieser Überwachung, mit diesem Überwachungsthema da. Da könnte ich mir so richtig vor mir sehen, wie sie, ja, was machen wir denn jetzt im aktuellen Bund? Naja, das mit der Überwachung ist ja gerade ein heißes Eisen. Das müssen wir unbedingt mit reinbringen und totale Überwachung. Ja. Und dann ist da so ein böser Obermotz dahinter, der das alles steuert und lenkt.
Der natürlich deutsch ist.
Wie machen wir das jetzt mit Überwachung? Dann treffen sich halt einfach alle Geheimdienste und schließen sich zusammen. Super, nehmen wir. Nächster Tagesordnungspunkt. Ja. Es ist wirklich, und man hatte, es sind ja die gleichen Leute wie bei Skyfall, und Skyfall war so gut. Und das ist jetzt wieder so schlecht. Ich weiß nicht, was da passiert ist.
Hat da sich vielleicht irgendwo der Regisseur oder irgendwie der Drehbuchschreiber?
Nee. Das war Sam Mendes. Das ist, er hat gesagt, das war jetzt auch sein letzter Bond. Drehbuch ist von John Logan, Purvis Wade Butterworth. Und das davor war den gleichen, nur Butterworth ist dazugekommen, aber ich glaube nicht, dass er das schlechter gemacht hat.
Ich sehe da aber auch so langsam so einen Trend, das ist so ein bisschen wie Windows Releases. Jede zweite Version ist gut und jede zweite Version ist mehr.
Das ist ja echt eher wie Star Trek Filme.
Casino Royale war gut, danach war Quantum of Solace, dann war Skyfall wieder gut und jetzt ist wieder irgend so ein Meh-Film draus geworden. Und der nächste wird hoffentlich wieder gut.
Ja, wie bei den Star Trek-Filmen. Sind ja auch nur die geraden Filme gut. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Das wäre nämlich Into the Badlands. Genau, eine neue Serie.
Hast du wieder was gefunden?
Was?
Hast du wieder was gefunden?
Ich habe wieder was gefunden und das Schöne ist, dass diese Serie jetzt eine Folge draußen hat, aber man sie schon in Deutschland legal schauen kann für einen normalen Preis, weil sie kommt auch bei Amazon Prime wenige Tage nach der Ausstrahlung. Und wer Amazon Prime hat, kann sie sich sofort anschauen. Und es ist eine Originalserie, also weder eine Adaption noch irgendwie Remake. Und es geht, es ist eine Art, ja, Martial Arts Sci-Fi Post-Apocalyptic Serie.
Ich finde das gerade, das klingt sehr interessant.
Genau, ist von AMC produziert, also die auch The Walking Dead und Breaking Bad und Better Call Saul im Programm haben. Und die Hauptfigur heißt Sunny und ist ein Clipper. Und Clipper sind so eine Art Auftragsassassinen der Barone. Wir haben hier so eine Mad Max-Situation. Also es gibt irgendwie so 5 Barone und die produzieren halt alles, irgendwas Spezielles. Und der Baron von Sunny, der auch nur der Baron genannt wird, der produziert Opium. Und dann gibt es noch eine andere Art Gegenspielerin, die heißt The Widow, also die Witwe, die also den eigentlichen Baron getötet hat und seitdem die Baronenregion dort führt und die produziert das Öl und sie können sich irgendwie nicht bekriegen, weil sie das Öl brauchen, um das Opium zu verarbeiten. Und dann gibt es noch so ein magisches Kind, was irgendwie gut kämpfen kann und schwarze Augen bekommt, wenn es provoziert wird. Also so eine Art Chosen One-Geschichte. Und das ist jetzt alles, was man in der ersten Folge erfahren hat. Also ich kann auch nicht viel spoilern, weil es nur eine Folge gibt. Aber die erste Folge hat mir sehr gut gefallen, weil es wirklich so, es gibt eine sehr, sehr gute Kampfszene. Und ja, und auch die Welt ist so schön gemacht. Also es ist, im Grunde könnte es so, irgendwie Japan oder China sein. Und es ist auch, im Grunde ist es eine Adaption, aber eine Adaption eines chinesischen Märchens, nämlich The Long Journey to the West. Aber ich glaube, hat nur so entfernt was damit zu tun. Und die Welt ist immer so gespickt von Erinnerungen an unsere Welt. Also da liegt vielleicht mal ein Golfball rum und Sunny hat ein cooles Motorrad und haben einen Plattenspieler. Aber im Grunde ist es eine mittelalterliche Welt. Also es ist immer diese Durchbrechung mit modernen Gegenständen, die man dort findet. Und das macht das ganze Setting sehr interessant. Und auch die Figuren sind so ein bisschen so leicht abgedreht. Der Baron hat irgendwie so einen großen Rauschebart und Sunny hat halt irgendwelche Tattoos auf dem Rücken. Und es ist halt so eine Mischung zwischen japanischem Film und so amerikanischem Wildwestern-Film und ja, ist sehr schön gemacht. Hat mir der Pilot sehr gut gefallen.
So ein bisschen Kung Fu mit David Carradine in der Apokalypse. Oder nach der Apokalypse. Oh, klingt saugut. Ich habe mir das direkt mal auf den Starkwill für jetzt gleich nach der Sendung gelegt. Das werde ich mir nachher mal schnell angucken.
Von dem Grundsetting, was du gerade erklärt hast, erinnert es mich ein bisschen an die Ganslinger, mit dem, wo sie ja auch durch diese Wüstenlandschaft gehen und eigentlich alles schon kaputt ist und sie dann ab und zu mal wieder noch ein paar Sachen von der alten Welt treffen und aber eigentlich irgendwie alles schon sehr dem Verfall verwidmet ist.
Naja, es ist nicht so, dass es irgendwie so eine Wüste ist, wo alles so vor sich hin rottet, sondern das spielt so in so einem, ja, so einem Wald. Also es gibt immer so freie Stellen, aber viel spielt auch im Wald. Es ist schon eine fruchtbare Gegend. Und so der Öffnungserzählung ist halt so, ja, es gab halt den großen Krieg und aus diesem großen Krieg haben sich halt die Barone entwickelt. Und man hat sich halt zusammengeschlossen und aus Loyalität wurde dann Sklavenhaltung. Also es ist nicht so, dass es wie bei Mad Max einfach so eine Wüstenlandschaft ist, sondern es ist schon ja so ein bisschen wie halt Japan halt aussieht. Aber postapokalyptisch. Hat mich so auch so ein bisschen an Attack of the Giants versus
Titans.
Attack of the Titans, Attack on Titan, genau so heißt es. Erinnert halt ohne die Titanen, aber so das bisschen Mittelalter trifft auf Moderne, trifft auf coole Technik.
Klingt irgendwie alles noch was für mich.
Genau. Achso, noch ein Dreh ist, es wurden Waffen verboten. Es gibt keine Schusswaffen, sondern nur Nahkampfwaffen.
Okay, also ist da so ein bisschen so Runen, so ein bisschen der Samurai-Kodex mit drin, oder?
Ja, also es gibt also diese Clipper, das sind halt so Kämpfer für die Barone. Und das sind halt Tötungsmaschinen. Also auch Sunny hat keine Skrupel davor, irgendjemanden irgendwann zu töten.
Ja, also so quasi wirklich dieses Samurai-Ding, weil Samurais waren ja ursprünglich auch irgendwie nur sehr, sehr elitäre Soldaten von irgendwelchen höher gestellten Adligen. Hm?
Ja.
Und der Kampfstil, ist das so ein Martial-Arts-Zeug, oder?
Ja, ganz stark. Also man kämpft halt mit hat halt so ein großes, ja, so ein Samurai-Schwert ist es nicht, aber ja, halt so ein Katana, großes Schwert.
Also
ja,
Katana.
Ja, genau, man sieht halt so, wie dann dieser klassische Shot, wenn er auf den Hof fährt und dann trainieren halt dort diese ganzen Kämpfer im Gleichschritt und immer so eins, zwei und dann machen sie halt ihre Kampfbewegungen. Und also hat mich sehr beeindruckt. Und ich hatte halt erst Angst, das hier vorzustellen, aber dann habe ich gesehen, dass es jetzt auch auf Netflix Deutsch, auf Amazon Instant Deutschland kommt und das finde ich sehr gut. Also das merken wir jetzt wirklich wieder immer mehr, solche Sachen auch sofort nach Deutschland kommen.
Ja, kann man nur befürworten, ne? Ja, also dann schöne Vorstellung, klingt echt sau interessant. Wie gesagt, gucke ich mir dann nachher.
Und wir gehen jetzt weiter im Trello. Und da kommt jetzt die Trailer-Show, wenn ich mich nicht alles täuscht. Genau. Und als ersten Trailer haben wir den neuen Warcraft-Trailer, also vom Warcraft-Film der Trailer. den wir jetzt gemeinsam anschauen werden. Ihr kennt vielleicht den Drill schon. Ich zähle von 3 runter.
Warte.
Und dann starten wir gemeinsam den Film. Ist ja schon im Chat.
Gucken. Ja, ich muss bloß gerade noch gucken, dass meine Ausgabe ordentlich geschalten ist und dass der jetzt nicht anfangen will, hier das Zeug über die kleinen Boxen vom MacBook zu plärren, aber macht er nicht.
Hört ihr das?
Nö.
Gut, dann passt das.
Jo.
Seid ihr alle bereit?
Ja.
Gut. 3, 2, 1, los.
Das ist ja wirklich so ein Film, wo ich sehr gespannt drauf bin, wie der so wird.
Mhm. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Franchise und da jetzt einen Film draus zu machen.
Ist ja auch schon ein Film, der sehr lange erwartet wird.
Das sieht schon alles super gut
aus.
Ich
bin halt echt gespannt, was Blizzard draus macht. Ne? Ich meine, die Cutscenes und so, das Zeug, das ist ja eh schon immer so ein Ding von Blizzard gewesen. Klatsch. Sau cool. Ich fühle mich da schon so ein bisschen zurückversetzt, so Warcraft 1, 2 und 3.
Und das sieht alles so gut aus.
So, also die Orks sind in das Land gekommen, um dort irgendwie Platz zu finden, oder was ist das?
Ja, erkläre ich dir gleich nochmal.
Viele haben ja kritisiert, dass es zu sehr CGI und Computergrafik ist, aber ich glaub mal, wenn das ein Film machen kann, dann der Film hier. Weil das passt dann eher noch auf diese ganze Spielthematik.
Ja, ich sag mal so, es ist immer noch so, immer dieses blöde Aufgerege, so, haha, ist ja alles CGI und aber ich finde, das hat sich mittlerweile auch ein bisschen überlebt, weil, ja, Herrgott, es ist halt CGI, aber ich meine, die Technik gibt's, also warum sie nicht nutzen? Und ich meine, wenn es so nett gemacht ist wie das Zeug hier. Und ehrlich gesagt, glaube ich noch nicht mal, dass der Trailer jetzt in der finalen Fidelity ist.
Glaubst du nicht?
Nee. Ich denke, die werden da schon noch mal eine Schippe drauf packen.
Glaube ich auch. Also kurz würde ich hier, Christopher, die grundlegende Story ist, dass es da die Welt gibt, die heißt Draenor, und da kommen halt zum Beispiel die Orks her. Und die wurden in der Warcraft-Geschichte irgendwann von Dämonen hier, na, wie sagt man denn, von Dämonen verführt und haben Dämonenblut gesoffen und sind deswegen quasi verderbt worden. Und dann wollten sie halt immer mehr Macht und mehr Macht gewinnen und irgendwann war ganz Draenor schon ausgebeutet und sie mussten halt Portale bauen, um andere Welten quasi zu überrennen. Und hier haben sie ja dann halt ein Portal nach Azeroth eröffnet und versuchen das zu überrennen. Und darum geht's quasi in dem Film dann.
Okay. Also so ein bisschen war mir die Geschichte auch bekannt. Aber ja, also wird man wahrscheinlich dann auch im Film noch mal erklärt bekommen. Ich nehme an, dass sie da noch mal ein bisschen so die grundlegende Geschichte erklären werden.
Ja, auf alle Fälle.
Ja. Das. Wobei ich denke, der Film auch massiver Fanservice werden wird, also. Kann ich mir schon vorstellen. Also es zielt schon auch auf die irgendwie zig Millionen Spieler, die halt irgendwie World of Warcraft und eben die alten Warcraft-Teile, also 1 bis 3 gespielt haben und so in die Richtung. Ich denke schon, dass es in die Richtung geht. Und was wird denn als nächstes werden? Eventuell StarCraft als Film. Das wäre, glaube ich, auch ganz geil.
Also Emergency Awesome hat das jetzt so interpretiert, dass das ein Start ist fürs Film-Franchise und dass es dann halt in Richtung von Warcraft-Filmen auch in alle möglichen Richtungen weitergehen könnte. Man könnte zum Beispiel ja die Lich King-Geschichte extrem geil aufziehen.
Ja, oder wie gesagt, eben StarCraft. Ich meine, das würde, denke ich, auch ein ziemlich cooles Parkett und eine ziemlich geile Bühne geben für einen ziemlich awesome Film. Also, wenn sie es nicht versieben. Muss man natürlich jetzt mal abwarten. Wobei, auf der anderen Seite musst du halt auch sagen, hey, das ist eine Spielefirma, die jetzt auf einmal Filme macht. Und da kann es auch sein, dass der erste Film eben noch nicht so der Hammer wird. Aber Herrgott, also.
Aber dass sie das mit den Zeugrändern drauf haben, haben sie ja schon immer in den Spieltrailern gezeigt. Und das ist jetzt noch mal um Klassen besser als das, was in den Spieltrailern ist, was ja schon extrem gut ist.
Wobei, dass das nicht immer gut gehen muss, hat man ja bei Square Enix gesehen, ne? Die sich ja fast mit dem Spirit Within komplett auf den Bauch gelegt haben und daran ja quasi fast pleite gegangen wären. Und der Film hat unheimlich viel Geld gekostet. Der Film war, fand ich, unglaublich gut gemacht. Teilweise echt atemberaubend, aber war halt jetzt nicht so erfolgreich. Also Blizzard ist da jetzt nicht die erste Spielefirma, die sich auf dem Film...
Obwohl, ich glaube, bei Blizzard wird das nicht passieren, die sind too big to fail.
Ja, die haben halt einfach genügend Kohle in der Hinterhand. Wobei, ich meine, Square Enix jetzt auch nicht und irgendwie unbedingt ein finanzielles Leichtgewicht gewesen sind zu dem Zeitpunkt, als sie das gestemmt haben. Also von daher mit dem Final Fantasy-Zeug und so, und die haben ja gerade in Japan haben die ja noch sehr viel mehr am Start, als wir hier in Europa und teilweise in den USA auch mitkriegen.
Ja. Also ja, es sind halt wahrscheinlich für viele Leute gewohnt, der starke Einsatz von CGI, aber für so eine Thematik wird schon passen.
Also, wo ich vorhin gemeint habe, so, dass das wahrscheinlich noch nicht die finale Fidelity vielleicht ist. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, was mich an den Orks gestört hat.
Und?
Ja. Ich bin jetzt drauf gekommen. Die sehen zu glatt aus. Die sehen nicht aus, wie ich mir einen Ork vorstelle. Ich stelle mir da dann, ja, vielleicht auch so mehr so in Richtung eben die Herr der Ringe Ork. Also jetzt mal von der ganzen körperlichen Statur vielleicht abgesehen, aber die sahen mir einfach von der ganzen Haut, von den Gesichtern, von allem drum und dran irgendwie viel zu glatt aus irgendwie. Ich stelle mir sowas wirklich mit irgendwelchen Narben und halt nicht so eine perfekt glatte Haut wie bei dem einen Ork da, der da wohl der Hauptork ist, sondern da stelle ich mir einfach mehr Struktur, mehr Verbrauchtes, mehr Dreck.
Ja, aber was du halt auch bedenken musst, ist, dass bei Herr der Ringe die Orks ein bisschen anders angelegt sind. Das sind ja bei Herr der Ringe wirklich so verdorbene Kreaturen, die, ja, ich glaube, das sind verdorbene Elben, oder, bei Herr der Ringe?
Ja, das sind verdorbene Elben, die quasi, also nicht Sauron, sondern das quasi sein Vorgänger, was einer der Hochelben gewesen ist, ich wusste sowas mal. Quasi verführt worden, also auch so eine ähnliche Geschichte, so verführt worden und zum Bösen gekehrt und das sind dann, die haben sich
unter das die Erde... einfach...
Nee, aber ich meine einfach...
kaputte, verkrüppelte Viecher sind das ja bei Herr der Ringe und bei Warcraft sind die ja ein bisschen anders angelegt, da sind es ja wirklich, das ist ja wirklich eine stolze Rasse, so zu sehen.
Ja, schon, aber es sind Krieger.
Mit Kriegsehre und allem möglichen, was da dran steckt.
Ja, genau. Genau, aber das ist genau mein Punkt, das sind halt Krieger. Und die sah mir dafür einfach zu unkaputt aus. Also einfach, ich stelle mir da Narben vor irgendwie und solche Geschichten mehr.
Stimmt.
Also wird auf jeden Fall, denke ich, interessant. Ich denke, der wird auch, denke ich, ganz hübsch anzuschauen sein, der Film. Und ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass ich da ins Kino gehe. Mhm. Einfach auch schon mal aus dem fachlichen Interesse raus. Und schauen wir mal. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das so das Ende der Fahnenstange war, weil ich glaube, wir hatten uns hier in der Trailer-Show auch schon mal einen, ich glaube, für das letzte World of Warcraft Add-on war es, glaube ich, haben wir uns auch irgendwann mal einen Trailer angeguckt und da war das schon sehr viel mehr in die Richtung,
die ich meine. Ja, der war vor einem Jahr. Stimmt, das kann sein, ja, dass das noch nicht die finalen Versionen von den Orks sind.
Ja, hoffen wir mal, ne? Also ich denke, der könnte echt nett und witzig werden.
Ich denke sogar, das könnte von der Epicness der Schlachten so ein bisschen an die zwei Türme und Rückkehr des Königs anschließen.
Ja, so Massenschlachten und so ein Zeug, ja, das könnte ganz, ja, ich glaube schon, also das mit den Crowd-Simulationen und so, das hat, denke ich, Blizzard auch ganz gut drauf. Von daher, ja, schauen wir mal.
Crowd-Simulation.
Kraut. Ja. Genau, machen wir nächsten.
Den schon mal in den Chat.
Zuländer 2, oder?
Ja.
Ja, denke ich.
Genau. Dann, wenn ihr soweit seid.
Ja, bin ich.
sagen wir 3, 2, 1, los.
Ha, jetzt habe ich früher gedrückt. Ich finde dieses blöde Duckface so geil.
2001 war das sogar schon. LaMay. Das Benedict Cumberbatch.
Oh, geil.
Oh nein.
Okay,
pass auf.
Um Gottes Willen.
Der Auftritt von Will Ferrell ist so geil.
What the hell?
Also von
ja, Zoolander halt, ne?
Von dem, was ich jetzt vom ersten Zoolander-Film gesehen habe und was dieser Trailer sagt, das ist einfach ganz stur einfach Blödsinn gemacht. Aber das ist einfach so, wir scheißen jetzt auf jede Form, wir machen jetzt einfach Blödsinn. Dieses Lame. Und da ist ja auch dieses Meme draus, was ist das? A Center for Arts?
Ja, ja.
Ihr kennt das bestimmt.
Ja, ja, was
das ist aus bei Zoolander. Was
wir dann nochmal reingepackt haben, weil das Ding halt genauso aussah.
Genau. Und das ist einfach so viel Blödsinn. Also, genau, ist einfach, am besten schreibt man einfach, die Ben Stiller und Freunde machen Blödsinn, aber das auf lustig und nicht wie Adam Sandler auf kindisch. Also Adam Sandler ist ja wirklich Furzwitze und Frauenwitze und Witze über Behinderte. Und dort machen sie sich halt mehr oder weniger über sich selber lustig. Also dass Zoolander total dämlich ist und dass sie, also sie machen sich auch über diese ganze Fashion-Welt, über dieses Haute Couture sehr, sehr lustig.
Der Hit Richtung hier Botox und so war sehr, sehr schön gemacht.
Genau, genau. Also das, sie machen sich halt über, ja, also diese Idee um Satire, dass es ja immer um die Leute geht, die echt privilegiert sind, über die Satire gemacht werden muss und nicht die schon unterprivilegiert sind. Und hier wird sich halt einfach über solche Fashion-Models lustig gemacht und über Mode und ja, über alles und jeden, der halt es verdient hat. Im ersten Film tritt statt Justin Bieber Donald Trump auf am Anfang. Ja, also es ist einfach, ich finde es sehr lustig. Also man hat es auch gehört, ich fand den Trailer jetzt auch sehr witzig. Es gibt dann noch so einen Witz von wegen, also der Film heißt ja Zoolander.
Mhm.
Und dann gibt es so einen Witz, wo dann Zoolander sagt, wie 200-Lander? What's the stupid name? Es ist einfach, der Typ ist einfach so dämlich und also so überdreht dämlich, dass er schon wieder lustig ist.
Ja, ich fand's aber lustig. Also ich denke auch, die haben ziemlich bewusst gewählt, den Justin Bieber im Trailer zu killen, weil ich glaube, sonst wäre da niemand reingegangen. Also
ja.
Beziehungsweise es wären vielleicht schon viele Leute reingegangen, aber doch ein guter Anteil der Menschheit nicht.
Da war ja dann auch irgendwie als super cooler Typ, wo er dann am Anfang diesen Hattrick gemacht hat und.
Nee, also, ja. Aber wie gesagt, also der Auftritt Will Ferrell, der war einfach zu gut, reißt sich die Klamotten runter und denkst so, voll der Fleischberg, reißt sich den Fleischberg runter.
Prison changed me.
Ja. Nee, finde ich gut. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Film, den man im Kino sehen muss, aber ich denke auf DVD oder halt dann im Streamingdienst der Wahl, glaube ich, ganz witzig so für einen Abend.
Ja, also ich werde mir auf dem Kino anschauen, glaube ich, aber für den normalen Media-Konsumenten ist es vielleicht ein ganz lustiger DVD-Abend wert.
Ja.
Wir können jetzt unsere Filmbewertung immer so drei Kategorien Kino, DVD oder Fernsehen unterteilen.
Oh, Fernsehen ist dann aber schon ganz unten. Also Fernsehen bedeutet ja für mich eigentlich aktuell, dass ich mir nicht anschaue.
Ja, genau. Also ich würde sagen, Spectre ist Fernsehen.
Ja, mit
und Zoolander ist DVD.
Tendenz zu DVD noch.
Wenn man sie in der Krabbelkiste findet.
Ja, so irgendwo für 5 Euro auf
dem Rammstich. Achtung, was ja auch noch so eine Beurteilung ist, die eigentlich nichts Gutes verheißt, für Liebhaber.
Genau. Fans greifen zu, der Rest spielt Probe. Kommen wir zum dritten und wahrscheinlich coolsten Trailer oder der darauf folgende Film für mich am wichtigsten sein wird. Nämlich zum Trailer von Finding Dory, dem Folgefilm von Finding Nemo. Und wenn ihr alle eure Trailer bereit habt, dann würde ich gerne anfangen mit dem Zählen.
Jo. Habe ich mir extra für jetzt aufgehoben.
Okay. 3, 2, 1, los.
Ich finde das grüne Zeug immer für appropriate audience. Das heißt eigentlich gar nichts.
Schon das Thema.
Ja, das ist sehr schön.
Ja, Stimmung können sie halt.
Oh, schon jetzt fast wieder Tränen. Sleep swimming.
Weiß man eigentlich, wer die dann im Deutschen widersprechen wird?
Ich weiß nicht, kann es gleich nochmal nachschauen.
Wird wahrscheinlich Anke Engelke wieder werden, oder?
War es das letzte Mal auch?
Ja.
Ja, also im Englischen ist es ja Ellen.
Mhm.
Halbes Jahr noch. Just keep swimming.
Ja, finde ich halt auch schön, dass der Trailer jetzt eigentlich noch überhaupt nichts weiter gezeigt hat.
Ja, also diese Geschichte um Dorys Familie wurde ja schon im letzten Film so hintergründig angedeutet. Also es ist jetzt nichts, was man jetzt nicht erahnt hätte, wenn man nicht ahnen könnte, wenn man jetzt nicht den letzten Film gesehen hat. Und ja, also es gab ja gerade diese Radio-Nukular-Folge zu Pixar, die man sich mal anhören kann. Die ist sehr, also sie haben sehr ausführlich über alle Pixar-Filme gesprochen.
Irre sympathisch.
Und in meiner Meinung und auch in deren Meinung kam Finding Nemo sehr gut weg.
Ja, ist ein schöner
Film. Das ist einer der Filme meiner Kindheit. Der kam halt zum richtigen Zeitpunkt und hat mich damals wirklich weggeflasht.
Also du, ich war doch bedeutend älter als du zu der Zeit und ich finde den trotzdem ein bisschen schön. Also gut, ich bin da generell ja, ich mag Pixar-Filme, also bis auf Cars, der ein bisschen irgendwie groß eine Ausreise gewesen ist, dann sind eigentlich alle Pixar-Filme schön. Also mir würde jetzt spontan keiner einfallen, wo ich sage, oh, der ist totaler Scheiß, bis auf Cars. Mhm. Und selbst der hat
und
seine netten Seiten, also selbst der ist nicht komplett scheiße.
Sie haben ja mit Toy Story 2 und Toy Story 3 gezeigt, dass sie auch Sequels sehr gut machen können.
Ja, klar. Also.
Ja, das ist ja bei DreamWorks etwas anders. Die kriegen das mit den Sequels nicht immer so hin. Aber Pixar, die, wenn die was machen, dann machen die das einfach gut. Das ist einfach so. Das ist einfach, kommt einfach was Gutes bei raus. Auch wenn es nicht immer top ist, wie Cars, aber es ist immer gut.
Ja, siehst und du, also auch, Cars 2 gab es ja auch. Und
obwohl ich How to Train Your Dragon 2 jetzt auch nicht so schlecht fand, wie ich befürchtet habe. Also der war auch gut, bisher gut.
Ja, aber ich rede jetzt eher hier von den ganzen Shrek-Nachfolgern.
Oh ja, die wurden schlimmer. Also der zweite war ja noch ganz witzig, aber dann wurde es echt wirr.
Ja, der zweite war noch super. Den habe ich sogar noch als DVD.
Und da gibt es ja auch, also DreamWorks macht ja im laufenden Band Nachfolger. Es gibt ja irgendwie von den Madagaskern gab es ja, glaube ich, 3 Filme und dann auch mal den Pinguine-Film. Und
ja, was DreamWorks halt macht, die spielen das Zeug halt echt dann so lang runter und vor allem dann auch wirklich immer komplett dieselben Gags und alles Mögliche, bis es dann wirklich überhaupt niemand mehr sehen mag. Und dasselbe ist bei Shrek passiert, dasselbe ist eben, was du gerade gesagt hast, passiert. Und
sind diese Minions-Dinger eigentlich auch von denen?
Das ist DreamWorks, ja.
Ja.
Wobei das so ganz, ganz cool war. Also gut, Minions weiß ich jetzt nicht, aber so.
Ja, aber die reiten halt jeden Film irgendwie auf der Cash-Cow aus bis zum Schluss.
Ja, genau, das ist ähnlich eben wie bei Madagaskar. Da gab es dann eben nochmal die Auskopplung mit
Pinguin,
mit den Pinguinen und dann gibt es irgendwo noch eine Cartoon-Serie, die irgendwie dieselben Figuren hat, aber im Großen und Ganzen nicht so sauber und so gut produziert ist wie der Kinofilm, was ja logisch ist. Und dann gibt's halt nochmal eine Auskopplung von irgendwelchen Figuren, siehe Pinguine, siehe Minions, bla. Ich hoffe mal drauf, dass dann Incredibles 2 wird. Also auch ein Film auf dem
Ende. Ja, das ist ein Spezialfall.
Ja, das ist Pixar.
Also ist, ach, kommt ja aber auch erst in 2 Jahren oder so, Incredibles 2.
Ja, die lassen sich halt, das ist vielleicht auch der Punkt, ich glaube, dass Pixar sich da vielleicht auch einfach mehr Zeit lässt dann für die Fortsetzung, wo dann vielleicht auch mal der Hype ein bisschen weg ist. Ich meine, wie lange findet Nemo jetzt her? Das ist ja auch schon ein Stück.
Und daher? 12
Jahre, siehst du.
Ich glaube, 2003 war findet Nemo.
Krass, schon so lange wieder her. Und ich meine, wie lange hat Shrek 2 gedauert? Das hat vielleicht irgendwie 3, 4, 5 Jahre gedauert, also will ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, aber ja, und dann ich denke, dass da DreamWorks einfach sehr viel mehr die Franchises einfach auch tot reitet.
Wo ich mich wirklich auch lange drüber gewundert habe, über mich selbst, ist, ich bin ja in die Phase so ein bisschen ins Kino reingewachsen, als das gerade alles angefangen hat mit den Animationsfilmen, mit den 3D-animierten Filmen, wo dann Toy Story kam und Ice Age und Shrek und all die ganzen Sachen, wo das quasi noch eine Neuheit war. Und irgendwie hatte ich dann immer so schon wieder so ein komischer Animationsfilm und wird denn jetzt irgendwann alles so blöd animiert sein und gar nichts mehr Zeichentrick. Und irgendwie hat mir das zuerst gar nicht so gefallen. Ich musste mich da erst einfinden. Und wahrscheinlich haben die bei Nocular da auch die Begründung geliefert, warum mir das am Anfang nicht so gefallen hat, was einfach kälter wirkt, was einfach noch nicht so perfekt gerendert ist, weil es ja zu der Zeit wahrscheinlich auch noch gar nicht so gut ging.
Ja, zu dem Zeitpunkt, ne, muss man ja auch dazu sagen. Ich meine, wenn man sich jetzt solches Zeug anguckt wie Up, also oben in Deutsch, also das ist halt dann einfach toll und Pixar, also man muss ja dazu auch sagen, dass Pixar die komplette Industrie mit dem, was sie da gemacht haben, sei es jetzt irgendwelche Algorithmen, sei es irgendwelche Sachen, wie man bestimmte Dinge macht, rein von der technischen Seite auch wirklich revolutioniert hat. Und ich muss ja sagen, ich habe damals auch Toy Story 1 im Kino gesehen und ich muss wirklich sagen, dass das auch ein Teil davon ist, warum ich jetzt eben den Job mache, den ich jetzt mache. So anstrengender ist, aber das war halt so irgendwie so, boah, sowas kann man mit einem Computer machen, sowas. Also ich habe vorher schon mal so ein bisschen 3D-Zeug angepackt gehabt und so, ja, sitzt halt in einem Zimmer, hast vielleicht auch nicht unbedingt die besten Möglichkeiten, da damals noch irgendwie so Lernmaterial zu solchem Zeug zu bekommen, beziehungsweise es war auch schwierig überhaupt, da mal so 3D-gerendertes Zeug zu sehen und dann war es halt einfach ein kompletter Kinofilm, der mich damals halt einfach komplett weggehauen hat und wie gesagt, also Pixar hat da wirklich sehr, sehr viel bewegt mit den Leuten, die da arbeiten, beziehungsweise auch gearbeitet haben. Und die sind da halt einfach immer noch der Klassenprimus. DreamWorks, die haben da schon wirklich massiv aufgeholt. Ich meine, es gab ja damals den Schatzplaneten, was dann halt irgendwie so ein Mix aus, ja, gezeichnetem Trickfilm.
Der Schatzplanet war super.
Der war super, der war echt gut gemacht. Also ich fand den auch super, so von Figuren her und alles. Ja.
So ein Mix-Ding haben sie ja,
ich
so ein
Mix-Ding haben sie ja
bei den Zeichentrickfilmen dann auch öfter gemacht. Ich glaube, Atlantis war da der erste, wo sie das so probiert haben.
Nee, König der Löwen. König der Löwen war bei Disney so der erste, wo das reinkam. Die Szene, wo die Gnus den Mufasa platt trampeln.
Das war 3D?
Ja.
Aber wieder was gelernt.
Oder Studio Ghibli zum Beispiel. Miyazaki. Das wandelnde Schloss. Da gibt's, wenn man sich da die DVD besorgt, ich weiß gar nicht, ob das die normale DVD-Edition ist oder die etwas mehr Richtung Sammler geht, da gibt's doch einen ziemlich ausufernden Teil, wie die da quasi 3D-Technik mit dem ganzen, ja, traditionellen, gezeichneten Anime zusammengetackert haben, was sie sehr, sehr schön gemacht haben, finde ich. Also das mit den Computern in irgendwelchen Zeichentrick, das gibt's schon eine ganze Weile eigentlich.
Und nochmal zu der Sache mit dem optischen Eindruck, wenn man jetzt zum Beispiel Inside Out hernimmt und da dagegen das erste Toy Story dagegen hält, da sieht man schon mal, wie viel Entwicklung da noch gewesen ist. Und ja, die ersten Animationsfilme stinken für mich auch noch ziemlich ab gegen die Trickfilme, die aus der Zeit noch rauskommen von den, ja, quasi Gefühlen und von der Liebevollheit, die da aus den Bildern herauskommen. Da war einfach mehr Wärme in den gleichen Trickfilmen noch drin.
Guck dir das Gary's Game an. Ja? Mhm. Also dieses Jahr, wo Appa da mit sich selbst Ding spielt, Schach spielt. Und die Figur taucht ja später nochmal auf. In Toy Story. Ich glaube in der 2. Und zwar ist das die Figur, die den Woody wieder fit macht.
Mhm, okay.
Ja.
Ja, also es ist ja bei Pixar auch üblich, dass da Filme irgendwie miteinander verbunden sind oft durch irgendwelche wiederkehrenden Figuren oder Elemente.
Was ich halt sehr schön finde, ist halt, Pixar schafft es halt in seinen Filmen immer noch der noch so mechanischsten Figur immer noch irgendwie Leben und Emotionen einzuhauchen. Ich meine, guck dir Wall-E an.
Oh ja.
Ja, oder ja, Inside Out jetzt als neuestes Beispiel, was wirklich wieder fantastisch war.
Also.
Es kommt ja sogar noch ein zweiter Pixar-Film dieses Jahr. Das meinte der Erik und es hat mich auch sehr überrascht. Aber der The Good Dinosaur ist ja auch ein Pixar-Film.
Der hat wieder auf Deutsch einen komplett anderen Namen.
Wie heißt auf Deutsch?
Ich weiß nicht mehr. Mardo und Spike oder sowas.
Okay.
Good Dino. So, schau es gerade nach. Aber das ist natürlich wieder auch schon wieder scheiße. Nee, da heißt auf Deutsch auch der du gute Dinosaurier. Okay,
naja, dann war es vielleicht einfach auf dem Plakat, haben sie vielleicht einfach den Namen gefeatured von den beiden. Das kann auch sein.
Das kann natürlich sein. Der hat jetzt schon ein Rating von 7,8. Mit 253 Kritiken, das sind wahrscheinlich alles Journalisten.
Die den quasi in der Vorpremiere schon irgendwo gesehen haben oder in irgendwelchen Screenings.
Ja.
Mhm.
Genau, ich schau mal, hier gibt's auch bei Titeln auch immer bei der. Das schaue ich jetzt nicht nach, das ist zu viel Recherche. Auf jeden Fall, ja, wir haben uns wahrscheinlich darauf geeinigt, dass Pixar sehr, sehr gut ist und wir uns alle auch auf The Good Dinosaur freuen und auch
The Good Dinosaur werde ich wahrscheinlich noch nicht mehr schaffen, wenn der jetzt noch Ende des Jahres kommt.
Warum nicht?
Naja, da steht ja noch dieses Star Wars aus und ja, so viel Zeit jetzt noch mal ins Kino zu gehen, habe ich dann auch jetzt nicht.
Okay.
Naja, schauen wir mal.
Dann kommen wir zum Ende der Sendung. Wir danken fürs Zuhören.
Wir haben doch noch ein Thema.
Hoffen, dass euch es gefällt.
Was der Angro angebracht hat.
Ich habe kein Thema gesehen.
Doch. Ja, also was heißt
immer, ja,
es ist halt bloß gerade halt auf Twitter und so überall ja, ein bisschen der kleine, der Shitstorm, ist es ein Shitstorm im Wasserglas oder ist es schon ausgewachsener? Halt, ja, Xavier Naidoo.
Es ist schon ein ausgewachsener Shitstorm. Also das ist schon ein Shitstorm im Kuchenteller oder sowas.
Mhm. Ja, also ne, der Gewinner des goldenen Aluhuts soll zum ESC und alles albern und die Intendanten vom ARD, die tun ein bisschen rum, so von wegen so, ja, sie hätten ja schon gewusst, dass der Xavier Naidoo polarisieren würde. Ja.
Ist halt ein Depp. Das ist genau das richtige Signal zur aktuellen politischen Lage, so ein Reichsbürgerdecken dahin zu schicken. Das ist genau das, was man haben will.
Ja, genau. Ja, also, ne, irgendwie so Deppen, die irgendwo in Paris Scheiße bauen und ja, sehr, sehr viele andere Menschen, bloß aufgrund, weil sie sich einen religiösen Anstrich geben, da doch massiven Verruf bringen. Ja, und wir haben halt die Deppen, die ja, eh fernab von jeglicher Realität leben und irgendwie Esoterik und irgendwelchen ja, nationalistischen Müll von sich geben. Und solche Leute schickst du dann noch zu so einem Sing-Contest. Nee, muss nicht sein.
Ja. Ja. Es gibt ein sehr schönes Interview bei Radio 1, was wir verlinken können, wo der Unterhaltungschef der ARD, nämlich Thomas Schreiber heißt er, sehr schön vom Moderator ins Kreuzfeuer genommen wurde. Die Eröffnungsfrage ist, Xavier Naidoo hat ja den goldenen Aluhut gewonnen, ist er damit ein Gewinnertyp? Und so geht das halt das ganze Interview weiter und der Moderator ist auch ziemlich... Also der ist ziemlich hart, zudem dann hört man halt dieses statische Rauschen, wenn das Telefon klingelt. Und was natürlich beim Radiointerview sehr unprofessionell ist. Und das spricht er dann auch prompt an, von wegen, ja, Herr Schreiber, ich konnte Sie leider nicht verstehen, Ihr Handy hat so laut geklingelt. Ja, ich hatte gerade einen wichtigen Anruf bekommen. Also der Thomas Schreiber ist wirklich total, also ich weiß nicht, was schlimmer wäre, ob die Leute, die das entschieden haben, es nicht wussten oder es ihnen egal war, wer oder was Xavier Naidoo ist. Also ich glaube, beides wäre sehr schlimm, wenn das so wäre.
Uiui. Und dabei ist das Radio 1 ja auch ein öffentlich-rechtlich, ne? So ein Teil vom RBB.
Ja, es gab auch schon Kommentare aus der ARD heraus. Also ich habe hier gerade aktuell ein Statement von Patrick Gensing, der bei Panorama angestellt ist. Also der gehört ja sogar noch zum NDR, der ja diesen deutschen ESC-Teil verantwortet. Und der ein sehr langes Kommentar dazu geschrieben hat, warum für ihn das ein falsches Signal ist.
Mit dem Stunt haben sie.
Also es gibt es auch schon In-House-Kritik davon.
Ja. Ja, mit dem Stunt haben sie sich auf alle Fälle für den Goodwin Award nominiert. Goodwin's Law des Hitler-Vergleichs.
Goodwin's Law.
Mhm. Ja, nee. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich einfach eine dumme Entscheidung. Und ja, ich find's halt gut, dass es da, es ist eigentlich schade, dass es der NDR macht, weil der hat eigentlich diese ganzen guten investigativen Formate wie Panorama oder ZAP oder auch Extra 3, was ja auch im Grunde investigativ ist, aber halt auf eine lustige Ebene. Und ich find's auch schön, dass die jetzt auch Kritik von sich geben, obwohl sie ja im Grunde im gleichen Haus arbeiten. Also das ist... Es ist einfach schon kein Scheißesturm im Wasserglas mehr, sondern wirklich, da kommt wirklich Kritik von allen Seiten auf den Thomas Schreiber, so ein bisschen das abtut als, ja, das sind ja nur diese bösen Menschen im Internet und das ist ja, muss man ja alles nicht ernst nehmen. Ja. Aber da kommt auch wirklich Kritik von wirklich.
Und wahrscheinlich wirklich haben sie auch wirklich ja, das bewusst gemacht, dass es dieses Jahr nicht mit Zuschauervotum war, weil das wäre nie bei einem Zuschauervotum durchgekommen. Niemals, never ever.
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob. Ja, das Ding ist halt.
Das Thema wäre halt viel länger da gewesen.
Das Ding ist halt. Ich habe mich heute auf Arbeit mit ein paar Leuten drüber unterhalten. Meine dann so, hab dann auch so, ich meine so, ja, hier so albern und so, Xavier Naidoo, ESC und bla. Und meinen dann auch Leute so, ja, was ist denn mit dem? Was hast du denn jetzt gegen den? Meinen dann so, ja, hier wegen religiös und bla. Ich so, nee, gar nicht. Der Typ, der spricht für Reichsbürger, der geht auf irgendwelche seltsamen Demonstrationen von nationalistischen Menschen und spricht nicht mit denen, sondern für diese. Ja, das fanden die dann auch interessant, meinen dann so, ja, gar nicht mitbekommen und so, ja, dann muss das natürlich nicht sein. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das noch so sehr in der öffentlichen Wahrnehmung ist, was der Typ da eigentlich alles für einen Blödsinn verzapft.
Das Lustige ist, ich wusste ja bis heute nicht mehr, dass er nicht mal, dass er so super religiös ist. Ich wusste nur dieses Reichsbürger-Ding von ihm.
Ja, das mit dem super religiös ist, hat er ja selbst in seiner Musik breitgetreten, wo es
ja, aber die habe ich ja nie gehört.
Gut, du hörst nicht so viel Musik, aber man ist da wirklich zeitweise
nicht. Gar nicht so viel Say When I Do.
Also, ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist, der Xavier Naidoo als den winselnden Wanderprediger bezeichnet hat. Ist
wahrscheinlich Holgi, ne?
War denn das? Nee, der winselnde Wanderprediger kommt von jemand anders. Es kann sogar Ingo Appelt gewesen sein. Ja, der hat das da halt auch so, also seine Gesinnung da in einem Maße breitgetreten, wo ich sage, gut, okay, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Wo es dann eben auch so schon so ein bisschen diese Richtung dieser Neuevangelikalen ging. Was ja auch so eine doch seltsame Auslegung der ganzen Geschichte ist.
Ja.
Was ich halt auch sehr, sehr häufig eben auch dann mit diesem ganzen nationalistischen Quatsch dann durchmischt. Und wie gesagt, muss nicht sein, der Typ, der sollte ja, da eigentlich.
Diese ganze Nationalistentümelei ist jetzt in diesem letzten Jahr, lässt mich schon sehr befremdlich zurück. Und da kann ich auch noch mal kurz hier, was ich sehr interessante Gedanken zu dem gesamten Thema fand, war in der aktuellen NSFW-Folge. Die finde ich einfach extrem hörenswert, wo sie dann gegen Ende nochmal so auf die Gesamtweltsituation blicken und ja da ihre Gedanken darlegen, die beide sehr durchdacht sind und es mal wirklich auf den Punkt bringen, so Tim als auch Holgi. Das ist für mich fast die beste NSFW-Folge, die sie da gebracht haben aktuell.
Die habe ich noch nicht mal gehört. Naja.
Ja, wer ist? Wäre jetzt vielleicht ein Zeitpunkt.
Naja, sollte ich mal wieder.
Ja, damit haben sie auch noch mal eine neue Tiefe gekriegt, weil sie sich jetzt etwas sehr von ihrem bisherigen Muster wirklich abgelöst haben mit dem, ja, wir sind ja eher so die lustigen Spaßmacher und gucken irgendwelche Meme-Videos an. Sie haben zwar ein Meme-Video drin gehabt, das mit diesem Chili-Contest, aber sie sind einfach sehr viel ernsthafter jetzt geworden und das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ich denke, das war auch das mit den Meme-Videos gucken und alles und haha und so, das ist, glaube ich, auch ist doch wesentlich einfacher als eine zweiwöchige Sendung ständig mit irgendwelchem doch anderen Content zu befüllen. Ja, ich meine, beide haben da irgendwie ihre vielen 100 Projekte oder zig Projekte, 100 sind es vielleicht nicht, aber und dann ist es halt auch immer anstrengend. Also ja, und ich finde es nach wie vor, die Pausen tun NSFW, die langen Pausen tun NSFW wirklich richtig gut.
Aber Stefan, du weißt aber, dass Holger nur eine Kunstfigur von Tim Fischler
ist. Stimmt.
Und bei NSFW ist es halt immer ein Schauspieler, der dort angestellt wird. Und Tim meinte ja, dass die Flatter-Einnahmen zurückgehen. Und seit die Flatter-Einnahmen zurückgehen, musste auch NSFW zurückgestellt werden, weil er sich einfach nicht mal diesen Schauspieler
leisten konnte. Und deswegen musste auch der Blue Moon dran glauben.
Deswegen nimmt Holgi auch ab, weil er hat halt einfach nichts mehr zu essen. Der geht nicht.
Ja, der Schauspieler halt.
Ja.
Ja, genau. Weil, ich meine, dem ist ja damit schon eine große Einnahmequelle, ne, weggebrochen.
Das überschneidet sich auch mit der alten Verschwörungstheorie, dass Holger Klein gar nicht Holger Klein in Wirklichkeit heißt. Weil es halt einfach bloß ein Schauspieler ist.
Sondern? Ja, das stimmt. Also, ja, das ist klar. Ein Holger Klein-Schauspieler.
Wobei ich
jetzt auch der Kader wirklich sagen, es ist wirklich Commitment da, was sie da betreibt.
Ja, wobei ich ja sagen muss, also mit der Geschichte mit der Lindenstraße und so, ne, da haben sie es schon ein bisschen rausgegeben, finde ich.
Ja, oder dass auf dem Kongress mehrere Schauspieler rumliefen.
Ja.
Das ist natürlich so ein 24-Stunden-Ding, aber da muss man sich mit den Schichten auch abstimmen.
Ja, klar. Und nicht gleichzeitig. Also das ist dann schon, ne?
Ja, das ist schon offensichtlich dann. Okay, damit beenden wir diese Folge jetzt wirklich. Und wir danken allen Flatterern, die geflattert haben für unsere letzten Folgen. Ich hatte das ein bisschen einschlafen lassen mit dem Vorlesen, aber wir danken zum Beispiel dem 4xW, dem, wer ist denn da noch alles? Genau, dem Saluzin, Netzleser, Tobi Yu. Genau, wir danken allen Flatterern. Und bei Flatter geht es ja auch wieder voran. Es soll ja bald alles besser werden. Und man kann jetzt per Banktransfer Geld hin und her schieben. Und ja, es geht aufwärts.
Oh, Flatter ist jetzt
mal doch nicht alles so schlecht. Und genau, Flatter ist nicht tot, sondern nur so halbtot.
Zuckt noch.
Wir verabschieden uns von unseren Live- und Zeitsouveränen Hörern und sagen bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, nächstes Mal besprechen wir Nightmare Before Christmas. Schaut euch an den Film an,
der ist
gut und gute Nacht.
Tschüss. Ciao.